Frage wird mein Podcast schon 2 Jahre alt. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Und ich habe hier als Special praktisch einen Gast, begrüße ich, Professor Holler. Guten Morgen, Herr Professor Holler.
Schönen guten Morgen, Frau Sielin.
Ja, ich freue mich also sehr, dass Sie bereit sind, an diesem Podcast mitzuwirken. Professor Holler ist emeritierter Professor an der Universität Hamburg für Volkswirtschaftslehre. Er hat sehr viel über die Spieltheorie gearbeitet. Er hat aber auch Seminare zur Kunst, zum Kunstmarkt veranstaltet und ist ein absolut kunstaffiner Mensch. Also als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben, muss ich sagen, war ich so beeindruckt, dass ich um jedes Buch und jeden Aufsatz dankbar war, den ich gelesen habe, und dass ich also aus meiner Sicht nicht vollständig blank dastand. Wir haben uns dann überlegt, wo so die Schnittmenge sein könnte, und hatten uns geeinigt, dass wir uns heute Morgen gerne über Kunst und Wissenschaft unterhalten wollen. Da gibt es ja doch verschiedene Berührungspunkte. Es gab Künstler, die auch Wissenschaftler waren. Dürer war zum Beispiel ein sehr guter Mathematiker, was vielleicht nicht so bekannt ist. Piero della Francesca wollte eigentlich lieber als Mathematiker wahrgenommen werden als Künstler. Also die Malerei war ihm eher so ein Broterwerb. Leonardo ist bekannt. Es gab auch Künstler, die sich für Wissenschaft interessiert haben. Zum Beispiel Marcel Duchamp hat sich mit Wissenschaftstheorie beschäftigt, hat Schriften von Poincaré gelesen. Es gibt Wissenschaftler, die Künstler waren, zum Beispiel Lewis Carroll. Der war, glaube ich, Mathematiker, oder?
Ja,
genau. Und dann gab es eben auch Wissenschaftler, die die Kunst beeinflusst haben. Also zum Beispiel Kandinsky hat sich für die Theorien von Einstein interessiert. Oder es gibt einen arabischen Mathematiker, der um 1000 am Hof von Bagdad gelebt hat, Al-Hasan, und dessen Theorien über das Sehen maßgeblich eben die Entwicklung der zentralperspektivischen Malerei dann beeinflusst haben, also 400 Jahre später. Herr Professor Holler, als wir uns kennengelernt haben und zum ersten Mal telefoniert haben, haben Sie über die Parallelität von Kunst und Wissenschaft gesprochen. Wollen Sie uns das ein bisschen erklären?
Ja, ich habe über die Parallelität gesprochen, und dabei fiel mir eigentlich auf, dass sich ja Parallelen nicht schneiden. Ne? Und das ist bei Kunst und Wissenschaft ja nicht der Fall. Kunst und Wissenschaft hat sehr enge Beziehungen, wenn es darum geht, also um Entdeckung, was Neues zu finden und das zu gestalten. Die Prozesse sind sehr vergleichbar. Ich möchte jetzt nicht auf Feierabend eingehen als Wissenschaft, als Kunst und so, sondern ja, bleiben wir bei Kandinsky. Ne? Kandinsky hat eine Doktorarbeit geschrieben über das Wohlergehen russischer Bauern, hatte dann eine Professur angeboten bekommen in Dorpat, heutige Tartu, und dann hat er einen falschen Zug genommen und ist nach München gekommen. Er hat sich für Kunst interessiert, aber war eigentlich immer auf der Suche nach etwas. Ne? Und ich glaube, man kann bei vielen, vielen Künstlern feststellen, dass sie auch was erklären wollen, dass sie was rausfinden wollen, dass sie was verstehen wollen, was noch nicht bekannt ist. Und sie nehmen halt Kunst her, um das zu machen, also Instrumente der Kunst. Während Wissenschaftler im Prinzip eigentlich auch, also das natürlich nicht 95% der Arbeit, aber die letzten 5% immer in Bezug auf Entdeckung ist. Ne? Also weiterarbeiten, was man hat, und da gibt es Fragestellungen und die sollen neu ausgearbeitet werden. Oder man findet das als ja, Wissenschaftler, man ist neugierig. Ne? Und diese Neugier, die hat man in der Kunst und die hat man auch in der Wissenschaft. Also das verbindet die ganz stark. Und deshalb ist es kein Wunder, dass so Leute wie Piero della Francesca sich für, der hat ja eine Mathematik geschrieben, dass er das machte. Ne? Und die Liste der Künstler, die Mathematik betrieben haben, oder Mathematiker, die versucht haben, Kunst zu machen, die ist sehr, sehr lang. Also da kommt man sich ganzen Tag und ganzen Abend noch unterhalten darüber. Das sind sehr, sehr starke Verbindungen. Wobei es erstaunlich ist, dass Mathematik immer für, also so maßgeblich ist. Und hier haben wir das überlegt, na, zunächst, das hat man auch übrigens bei Al-Hasan, na, der 1020,
genau.
Ich glaube 1027 ist er gestorben, sagen wir
es einfach mal. Ja,
ob das stimmt, ist eine andere Frage, aber er hat, Al-Hasan hat zum Beispiel die Höhe der Erdatmosphäre schon berechnet, da muss man sich vorstellen in dieser Zeit. Also da wird immer diese Neugierde klar, und jetzt Mathematik, weil Mathematik zunächst einmal Sprache ist, ne? Das muss man sehen. Und diese Sprache, wie jede andere Sprache, stellt Forderungen an Weiterentwicklung. Es ist ja so auch unsere Umgangssprache. Da gibt es Autoren, gibt es Poeten, die irgendwie neue Felder finden, aber auch der Alltag. Und das hat man in der Kunst auch, ne? Also das, was Neues gefunden werden will, im Grunde genommen. Es wartet darauf, gefunden zu werden. Mhm. Und die Leute, die Künstler, die akzeptieren das, ne? Also das ist die eine Sache. Und warum jetzt Mathematik? Naja, weil Mathematik als Sprache relativ systematisch ist. Ist nicht alles systematisch in der Mathematik. Die lebt ja auch, die Mathematik, hat ihre Haken. Und man kann mit Mathematik unter Umständen sehr sinnvoll zum Beispiel über Unendlichkeit sprechen, ne? Und so Themen, die man in der Alltagssprache, ja, dann nimmt man dann Metaphern her. Ne? Aber in der Mathematik, unendliche Mengen sind ganz normal. Ne? Und man kann sich fragen, warum die Menge aller natürlichen Zahlen zum Beispiel größer ist als die Menge der Quadratzahlen, wobei beide unendlich sind. Also das muss man sich vorstellen. Zwei Mengen, die unendlich groß sind, ne? Aber die eine ist kleiner als die andere. Und sowas. In Mathematik, wenn man das macht, sagt man, ja, das ist halt so. In der Alltagssphäre, wenn man das behauptet, dann wird man schief angeschaut unter Umständen. Und die Kunst macht sowas. Ne? Also nicht vielleicht versucht manchmal sowas wie Unendlichkeit darzustellen. Mhm. Ja, und jetzt, ich rede zu viel wahrscheinlich.
Nein, gar nicht. Das ist total interessant, was du sagst.
Also zur Entdeckung. Ne? Ich habe in letzter Zeit also ziemlich viel mit Asger Jorn zu tun gehabt. Der hat sich ja, also ist wahrscheinlich der bekannteste dänische Maler, ne? Und der hat sich auch sehr stark also mit Wissenschaft beschäftigt, verschiedenen Wissenschaften. Er war Mitglied von dem Collège de Pataphysique, das sich, dieses Collège beruft sich auf Alfred Jarry. Und bei Jarry ist so die Vorstellung, dass alles einmalig ist, ne? In der Pataphysik, ne? Und damit kann man natürlich keine Kausalität darstellen, weil um Kausalität darzustellen, braucht man einmal Ursachen und Wirkung, und das, wenn das einmalig ist, kann man es nicht darstellen. Ne?
Entschuldigung, darf ich nur, also Alfred Jarry ist ein französischer Schriftsteller.
Das, ja.
Genau.
Also er hat,
ergänzen,
gut, ja. Ja. Na, er hat Theaterstücke geschrieben.
Genau,
ne? Das,
ja.
Roi Ubu, genau. Ist das bekannteste, aber ist natürlich... Also schon ziemlich abgehoben, ne? Aber das ist, er wollte ja auch Bereiche erreichen, die man normalerweise so im Alltagsleben oder auch in der Alltagskunst nicht schafft. Ne?
Genau, und also auch die Theaterstücke sind genau, nicht so wie also, Schiller, sagen wir
mal. Nein, nein, er ist natürlich maßgebender für surreales Theater und so, für Dada-Bewegung und so. Jarry war, ich glaube, der ist kurz nach 1900 gestorben, ne? Er ist jung gestorben. Ja, und Asger Jorn hat den wieder aufgegriffen, im Grunde genommen. Ne? Versuchte halt also das weiterzuentwickeln im Hinblick auf Kunst. Ne? Also wie weit trägt das Ganze? Ne? Asger Jorn hat auch diese Einmaligkeit betont, ne? und dann das Experiment. Experimente sind ja im Grunde genommen zunächst mal einmalig. Ne? Ein Stück von Experiment ist ja anders als das andere. Man macht da mehrere, ne, um was zu erkennen.
Wobei eigentlich der Anspruch der Wissenschaft auch der ist, dass ein Experiment wiederholbar ist und damit die Theorie bestätigt werden kann, oder?
Ja, aber da würde ich, Also bei, nach Charie ist im Grunde genommen nicht wiederholbar, nichts. Mhm, ne? Und bei Asger Jorn, der hat, wenn er experimentiert hat, der hat ja dann auch sehr viel mit Zufall gemacht. Asger Jorn war auch einer der Ersten, der also dieses Action Painting gemacht hat, also 1939, also vor Jackson Pollock, ne? Mhm. Und so, um eben eigentlich aus dem Einmaligen auch was zu erkennen, ne? Also er hat keine Experimente in dem Sinn gemacht, der Wiederholung, keine Laborexperimente, sondern im Grunde genommen immer das Einmalige, aber ob ihm das was gibt oder nicht. Ja. Naja, und dann kommen wir dann natürlich weiter. Ich meine, Kunst macht ja nicht nur, dreht sich ja nicht nur um sich selber, sondern mit Kunst will man vielleicht auch was erkennen, ne, soziale Prozesse. Ja, da fällt mir zum Beispiel eine Ausstellung in Nürnberg ein, die ich nicht gesehen habe, aber mit der ich verbandelt war im gewissen Sinn, zur NSU. Mhm. Ja, da war Katharina Kohler, eine Freundin von mir, eine Künstlerin, hat dort einen Beitrag geliefert, und Sebastian Jung, der jetzt in der Kafka-Ausstellung hier in der Stuckwiller sehr stark vertreten ist. Ne? Und da geht es einfach, wie kann er mich... kann ich mich von der Kunst aus so ein Phänomen wie das wie NSU nähern? Wie kann ich da noch was, kann ich da noch mehr verstehen? Ne? Weil Katharina Kohl hatte irgendwie 50 oder 100 Porträts gemacht von Leuten, die aus dem Umfeld von NSU waren. Also das kann ein BND-Angestellter sein, das kann ein Richter sein und so weiter. Und sie wollte mit dieser Darstellung, also die hatte Aquarelle gemacht, wollte sie erkennen, wer sind die Leute. Also nicht im Negativen oder Positiven, einfach wer sind die Leute, was machen sie, die aus diesem Umfeld sind. Und das ist für ihr sowieso eine Fragestellung, die sie immer hat, wenn sie also Leute nicht versteht, wenn sie irgendwas nicht versteht, dann fängt sie an zu malen. Bei Sebastian Jung schaut es also bei der Kafka-Ausstellung eigentlich auch so aus, dass er sich Kafka nähert über die, viele Objekte, die hier in der Stuckvilla sind. Ne? Und der war eben auch in dieser Ausstellung. Ne? Und das ist die aktuelle Kunstszene sozusagen.
Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich eben auch die Fähigkeit von Kunst, also ich hatte mir als Frage oder als Stichwort auch notiert, ob eben Kunst und Wissenschaft den Anspruch erheben, die Welt zu erklären. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, aber sie tun das unterschiedlich. Und aus meiner Sicht hat Kunst eben immer auch die Fähigkeit, also ein Bild kann ja Dinge formulieren, die man zum Beispiel mit Sprache gar nicht so formulieren. Also das ist immer noch ein anderer Aspekt. Es ist auch ein Problem für mich als Kunsthistorikerin, weil ich die Sprache brauche, um über Bilder sprechen zu können, aber weil sich ein Bild nie vollständig in Sprache übersetzen lässt. Es bleibt immer ein Rest, und dieser Rest trifft aber oft, finde ich, so einen Punkt Wahrheit irgendwie, und das berührt uns dann auch irgendwie.
Ja, aber es ist die Umkehrung auch. Ne? Es gab ja viele Künstler, die von Texten ausgingen und versuchen das dann also im Bild darzustellen und haben gesehen, also dass da was fehlt, aber andererseits, dass auch was hinzukommt. Also es ist ja auch, es geht ja auch in die andere Richtung. Ne? Also man kann, wenn man Kunst, also sagen wir, bildende Kunst hat und will es beschreiben oder diskutieren, da fehlt was, ne? Aber auch die Umkehrung, man hat also einen Text, ne?
Ja.
Und will den im Bild darstellen. Ne?
Ja, das war immer ein Problem der Malerei, weil die Malerei sich, ich sag mal, in den Kopf gesetzt hat, Geschichten zu erzählen. Ja. Sie ist aber eigentlich ein statisches Medium, und ein Großteil der Malerei hat sich genau mit diesem Problem beschäftigt. Wie kann ich Geschichten erzählen in diesem statischen Medium zum Beispiel?
Aber auch wenn man das Medium ändert, also ich meine Videokunst, ne?
Ja.
Selbst da merkt man noch, also natürlich die große Schwierigkeit, oder Film ist ja auch eine Kunst, unter Umständen, also dass man von Texten also zum Bild kommt. Also es ist vom Bild zum Text kommen ist ein Problem, und vom Text zum Bild kommen ist auch ein Problem.
Ja.
Aber gerade dieses Problem erklärt uns viel. Ne?
Mhm. Das ist richtig, ja.
Also diese Grenzen, die wir dann sehen, ne, sagen, wieso bestehen die Grenzen? Ne? Und es weitet sich aus. Ne? Videokunst ist natürlich zumindest von der Technik her eine Ausweitung, ne, von diesem statischen, von einem, so einem Gemälde. Ne? Mhm. Aber im Gemälde konnte man natürlich früher, oder hat man immer auch sehr viel Dynamik dargestellt.
Unbedingt, ne? Also da haben sie, unbedingt, ja.
Also ein Bild, ne, von Hieronymus Bosch, da sind ganze Geschichten drin und so, ne?
Das ist richtig, ja. Und umgekehrt habe ich auch gelesen, dass die, also das Wissen war ja lange, also das Wissen der Wissenschaft, sage ich jetzt mal, nicht das Wissen der Kunst, war lange an Sprache eigentlich gekoppelt. Und also da gab es in letzter Zeit einige Ausstellungen, dass Bilder auch zunehmend eine wichtige Rolle spielen, weil es einfach Vorgänge gibt, die sind so komplex und kompliziert, dass es leichter im Bild zu transportieren ist als über Sprache. Also mit Sprache wären wir eigentlich überfordert.
Ja.
Vielleicht nochmal, auch nochmal genauer zu unserem Ausgangspunkt. Also Sie meinten, Kunst und Wissenschaft begeben sich auf eine Suche. Ja. Kann man sagen, dass es sowohl für den Künstler als auch für den Wissenschaftler auch wichtig ist, wie soll ich sagen, ganz offen zu denken und bereit, also dass beide bereit sind, einfach mit Konventionen auch zu brechen und praktisch neue Türen zu öffnen. Mhm. Das wäre ja eigentlich auch so ein Moment des Fortschritts dann.
Und der Veränderung.
Und der Veränderung.
Ob es ein Fortschritt ist, nur andere Sache.
Oder Veränderung,
aber
ja.
Ich meine, beide haben, Bereiche haben natürlich ihre Traditionen. Das heißt also, wenn man Wissenschaft betreibt, dann ist man sich oft überhaupt nicht klar, warum man das jetzt macht oder sowas. Man denkt über einen neuen Machtindex nach, ne? Und man findet vielleicht einen neuen Machtindex. Und das, man könnte sagen, das ist eine Veränderung, manche könnten sagen, das ist ein Fortschritt. Mhm. Aber der Wissenschaftler, der hat einfach nur gesagt, ich muss jetzt da was machen. Ne? Das kann doch nicht sein, dass der Shapley-Wert zu großartig ist. Ich will einen anderen Wert haben. Oder bei Verhandlungen zum Beispiel, wir sind ja in der Gesellschaft, wo sehr viel verhandelt wird und verhandelt werden soll, ne? Da gab es vor 1950 nicht recht viel. Ne? Und dann sind diese ganzen Verhandlungsmodelle gekommen. Aber die sind jetzt nicht unbedingt unmittelbar aus Neugierde entstanden, sondern weil der A, also in dem Fall war der Nash, einer der ersten, der Verhandlungsmodell gemacht hat, ist der gleiche, der Nash Gleichgewicht gemacht hat. Und dann, der hat das gemacht und hat dann der Nächste gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Diese Lösung ist nicht monoton. Ne? Ich möchte jetzt eine Monotone machen. Dann hat er Monotone gemacht und dann hat man aber gezeigt, dass die auch nicht monoton ist. Und so ging es weiter. Mhm. Also ist nicht immer diese hehre Vorstellung, ich will jetzt was Neues machen und große Erkenntnis haben, sondern man macht so weiter. Und bei der Kunst, wenn man Ascaglione sieht, man es auch, dass er im Grunde genommen oft einfach weitergemacht hat. Ne? Hat Keramik gemacht, hat den gemeinten Keramik kommt er nicht so recht voran, hat er wieder gemalt und so. Ne? Und
das ist richtig. Also ich würde auch sagen, also die Kunst hat sich ja verändert ständig, aber dieser extreme Anspruch, also es muss immer neu sein, das ist so eine Sache, die eigentlich erst im frühen 20. Jahrhundert kam. Also in der Kunst mit den Avantgarden und dass man auch dann dezidiert bricht mit den alten Sachen und diesen Anspruch hat eben. Also ich finde es zum Beispiel auch interessant, dass eine Architektur heute noch als moderne Architektur bezeichnet wird, die eigentlich jetzt inzwischen 100 Jahre alt ist, ne, die im Umfeld des Bauhauses entstanden ist. Und ich würde sagen, auch wenn man so auch Leute fragt, was ist moderne Kunst, würden alle heute noch sagen Kubismus oder Bauhaus, also, obwohl das inzwischen uralt ist. Also das war so der Anspruch, wir sind die Moderne. Mich würde noch interessieren, ist ein guter Wissenschaftler auch ein Künstler?
Ich glaube, die Frage stellt sich der nicht. Oh. Wenn er guter Wissenschaftler ist, dann ist er in der Regel zufrieden. Er spielt heimlich Geige wahrscheinlich, so wie Einstein.
Ja, eher schlecht.
Und es gibt natürlich so die Talente, die auf beiden Ebenen sind. Also es gibt ein Spiel, oder Gaben, er ist tot leider, Anatole Rapaport, der auch mal ein Jahr in München eine Gastprofessur hatte, im hohen Alter. Der war ausgebildeter Konzertpianist, ne? Mhm. Und hat also vorher Konzerte gegeben und dann ist er Spieltheoretiker geworden, sagen wir mal ganz allgemein. Mhm. Ne? Also es gibt schon so Leute, warum nicht? Ne? Und ja, es ist eben auch diese Bereicherung aus beiden Gebieten. Ne?
Ja.
Und wenn man neugierig ist, dann geht man vielleicht den einen Weg oder den anderen Weg oder man geht beide Wege. Ne?
Genau. Ich habe die Frage auch noch, ich formuliere sie nochmal anders, ich habe sie ein bisschen anders gemeint. Ja. Und zwar zeichnet sich ein guter Wissenschaftler durch so etwas wie einen Spieltrieb oder Kreativität aus? Das meinen Sie?
Ja, das würde man annehmen, aber ich könnte sicher Leute finden, also die gute Wissenschaftler waren und also Nobelpreisträger so richtig. Mm-hmm. Und ob die jetzt kreativ waren oder das weiß ich nicht. Also da sind wir wieder bei diesem Nash, der ja berühmt wurde durch den Film Beautiful Mind, glaube ich.
Ja, ne? Genau. Ja,
und dieser Nash, der war in ganz jungen Jahren ein Superstar in Princeton. Ne? Mhm. Und man sagt, er ist von Tür zu Tür gegangen und hat immer gefragt, habt ihr was zu beweisen? Ich möchte was beweisen. Naja, gut, also er wollte einfach was beweisen. Ne? Mhm. Und da waren immerhin so, ja, Einstein war dort in Princeton und von Neumann war dort in Princeton. Mhm. Und, ja, und er war dann auch dort. Er ist dann schizophren geworden, ne? Über 30 oder was, 40 Jahre, war sozusagen nicht in dieser Welt. Und als er dann zurückkam, also durch neue Medikamente, hat er dann einen Nobelpreis bekommen, 94. Und seine Arbeit war Anfang der 50er Jahre. Und die Zeit dazwischen. Also es ist schon ein ungewöhnlicher Mensch. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob man den jetzt als Muster hernehmen kann. Mhm. Aber die Neugierde von Nash verstehen wir vielleicht gar nicht.
Ja.
Also ich sehe es eigentlich nicht. Ich denke nur, da klopft einer an der Tür und sagt, hast du was zu beweisen?
Ja, was zumindest schon mal ungewöhnlich und frech ist, würde ich sagen.
Das hat mehr mit Spielen zu tun.
Genau,
ne?
Ja, ja. Also so ein Spielteil. Also richtig
spielen, ja.
Ja, ja.
Also, aber ja, der Mensch und auch Tiere spielen ja, ne, seit ewigen Zeiten. Huizinga hat da in das, wie heißt das, Homo Ludens, das
genau,
Buch, ne?
Ja,
da kommt
ja
also sehr stark Spiel vor und er lokalisiert es ja also zeitlich, also vor, bevor wir lesen, schreiben und alles können natürlich, ne? Oder überhaupt Gesellschaften bilden, das Spielen. Ne? Und er diskutiert ja in Bezug auf Tiere, dass die auch spielen natürlich.
Ja. Übrigens ist er da, also das war, möchte ich auch kurz ergänzen, ein niederländischer Kulturwissenschaftler, also ein ganz toller, der übrigens mit dieser Idee auch nicht alleine ist. Also Schiller definiert ja zum Beispiel auch das Spiel als Element des Menschlichen oder Gadamer, der Philosoph, greift dann zurück. Aber ich glaube auch, dieses Verspielte tut immer ganz gut, wenn man Veränderung ist tatsächlich, vielleicht das bessere Wort.
Huizinger nimmt natürlich Bezug auf Schiller, ne?
Ja,
also in dem
ja,
Text.
Genau, ne? Ja, genau. Ja. Ich hätte abschließend noch eine Frage und zwar, wie sieht es aus mit dem Begriff oder dem Kriterium der Schönheit? Also es vor kurzem hat Sabine Hossefelder ein Buch geschrieben, wo sie eben sagt, also in den modernen Naturwissenschaften sei Schönheit immer noch ein wichtiges Kriterium, also Einfachheit, Symmetrie und so. Und sie sagt, dass damit, also eine Theorie gilt dann als richtig, wenn sie schön ist. Und sie sagt, damit blockieren sich die Wissenschaften. Die sind nicht offen, weil möglicherweise ist das Universum eben doch vollständig chaotisch oder wie auch immer. Wie würden Sie das sehen mit der Schönheit?
Also zunächst einmal die Tradition in der Mathematik ist, dass ein einfacher Beweis schön ist und ein komplexer Beweis ist nicht schön. Ne? Mhm. Und wenn die also den gleichen Gegenstand beweisen, dann verdrängt der schöne Beweis den komplexeren. Ne? Also über den spricht man dann nicht mehr. Ne? Und der Wissenschaftler
erzählt
nicht
mehr. Vielleicht auch, weil es bequemer ist, oder wenn es einfacher ist, oder?
Ist natürlich auch leichter zugänglich, weil das ist ja die Schönheit ist ja Vereinfachung im Grunde genommen. Und dann sieht man es. Aber ich weiß nicht, ob so. Ja, also man könnte, es gibt sicher Aufsätze auf alle Fälle drüber, aber auch Bücher, die nachweisen, dass diese Theorie sich durchgesetzt hat, weil sie schön ist. Ne? Wären wir wieder bei unserem Nash. Ne? Also der hat ja seine Doktorarbeit, die ist, glaube ich, eine ganze Seite oder eineinhalb Seiten gedruckt. Ne? Nicht mehr.
Das ist schön.
Das ist schön. Ne? Verstehe nicht jeder und vor allem vielleicht konnte es nicht jeder schreiben, sondern es hat er gemacht, so 1950 oder was. Ne? Und diese Nash-Lösung heißt es, nennt es in der Doktorarbeit das Nash-Gleichgewicht. Aber seine Arbeit ist eben so einsichtig. Ne? Mhm. Also als ich studiert habe in München und immer Nash gehört habe, habe ich mir gedacht, für was steht denn eigentlich Nash? Was ist das für Abkürzung? Der geisterte immer rum, ne? Und keiner, also der Lehrer hat gesagt, naja, das ist ein Mensch, der da irgendwas gemacht hat. Man dachte immer, Nash-Lösung, was ist da so Besonderes dran? Mhm. Aber der hat eben so einfache Sachen gemacht, ne? Dass man eine ganze Doktorarbeit auf einer gedruckten Seite, wohlgemerkt eng gedruckt, ne? Das hat, na, aber immerhin. Und das ist schon ein Kriterium, dass also das, ja, was man so sieht, also das andere verdrängt, das Elegantere, würde ich mal sagen. Das ist vielleicht nicht unbedingt schön. Ich finde das Komplexe eigentlich auch schön. Also,
ja, also auch in der Kunst, würde ich sagen, gibt es immer so Wellenbewegungen, mal das Asymmetrische, mal das Symmetrische so. Aber ich glaube, wir haben alle so einen Hang zum Schönen, also ob wir das jetzt zugeben wollen oder nicht. Und wie Sie aber sagen, das Elegante, das Einfache.
Ja. Naja, wenn man die vielleicht 10, also machen das jetzt nicht, aber 10 Ikonen der Kunst hernehmen, von Bildern jetzt bei der Malerei, das sind wahrscheinlich ein bisschen lauter so ziemlich einfache. Ne? Mhm. Mona Lisa ist einfach. Ja. Man erkennt sie.
Ob sie schön ist.
Na, dann ist die nicht schön, nicht die Mona Lisa.
Ja, genau.
Das Bild, also, naja, hat ja keiner gesehen, ist im Hinterpanzerglas.
Genau.
Ob es das noch gibt überhaupt, ist eine andere Frage.
Erstens, also zweitens kommt es heute eh nur darauf an, dass man sich vor der Mona Lisa fotografiert.
Genau.
Na. Und dann ist es auch irgendwie egal.
Ja, aber ich denke, wenn man das Porträt von Dürer, das Selbstporträt, das in München in der alten Pinakothek hängt. Ne?
Ja.
Man geht in den Raum rein, dann hat man es. Ne?
Ja.
Bei anderen Bildern muss man dann immer schauen, was ist das überhaupt? Ne? Oder dann hängt es da oben irgendwo. Oder ne, wenn man Tintoretta zum Beispiel, der Gonzaga-Zyklus, ne? der spiegelt sich auch noch. Aber da erkennt man überhaupt nichts. Ne?
Das ist richtig.
Ja, während nicht die Mona Lisa haben wir nicht, aber das Porträt von Dürer, das Selbstporträt, das ist eine Ikone. Ne?
Das ist richtig. Es ist ja auch wie eine Ikone gemalt, weil da wie Christus aussieht.
Genau. Gibt es übrigens Cesare Borgia auch, ne, der so ausschaut.
Echt?
Ja. Und der war von Christus ziemlich weit weg irgendwie. Naja, okay, sein Vater war Papst. Ne?
Eben, dann passt es ja. Und Dürer war, wenn ich das abschließend sagen darf, wie Gott ein Künstler, ein Schöpfer, so wie Gott die Erde geschaffen hat, so hat Dürer eben Kunst und eben auch mathematische Bücher geschaffen. Mhm. Und deshalb sind sie sich in gewisser Weise auch ähnlich. Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Professor Holler.
Ich danke Ihnen, ne, und ja, ich hoffe, dass wir uns einmal auch so wieder unterhalten über Kunst und
Architektur. Genau, sehr gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Dorothee Siegelin.